Herzlich willkommen beim Podcast Patchwork-Geschichten. Dein Podcast für neue Familienmodelle nach einer Trennung für ein friedliches, verständnisvolles Miteinander mit Herz und Verstand für alle Familienmitglieder. Dieser Podcast soll eine Inspiration für dich und deinen Familienalltag sein und dir vor allem zeigen, dass du da draußen mit deinen Sorgen und Fragen nicht allein bist. Mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Situation möchten wir zeigen, dass es mehr als eine Wahrheit gibt und es weniger um Recht und Schuld geht, sondern um Verständnis und Empathie. Mein Name ist Oliver Panzau und ich arbeite als Familien- und Vätercoach, Trainer und Speaker in Bargteheide bei Hamburg und lebe seit 2017 in einer 7-köpfigen Patchwork-Familie. Und ich mache diesen Podcast gemeinsam mit meiner wunderbaren Kollegin Katharina Grünewald. Sie ist Patchwork-Familientherapeutin, Autorin und so vieles mehr und wohnt und arbeitet in Köln und lebt selbst in einer 6-köpfigen Patchwork-Familie. Alle Angebote von uns findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
Lea hat sich verliebt, ist umgezogen und hat sich auf ein neues Leben eingelassen mit einem Mann, der bereits Papa ist. Als sie endlich seinen Sohn kennenlernen darf, merkt sie schnell, das Problem hier ist gar nicht das Kind, sondern das Gefühl, keinen Platz zu haben, Dinge zu sehen, die sich für sie nicht richtig anfühlen und gleichzeitig zu spüren, dass ihre Stimme kaum Raum bekommt. Wie geht man damit um, wenn man Teil einer Familie sein möchte, aber Entscheidungen über das Kind woanders getroffen werden, wenn man merkt, dass eigene Werte mit der Realität kollidieren und plötzlich die Frage im Raum steht, können wir so überhaupt gemeinsame Kinder bekommen? Genau darüber sprechen wir heute in unserem neuen Fall. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Zuhörenden und hallo, liebe Katharina.
Hallo, Oliver. Schön, dich zu sehen.
Ja, schön auch dich zu sehen. Ja, sollen wir gleich mal voll reinstarten in die Geschichte?
Ja, bin schon gespannt.
Genau. Denn uns schreibt Lea und Lea ist 31 Jahre alt. Und seit knapp über einem Jahr mit ihrem neuen Partner Jonas zusammen. Und vor einem halben Jahr etwa ist sie zu ihm gezogen. Es hatte sich angeboten, sie haben sich kennengelernt, ja, und sie hatte sowieso jobtechnisch die Idee, in die Stadt zu ziehen. Insofern passte das ganz gut. Er hatte ihr das angeboten und deswegen ist sie dann direkt mit eingezogen. Jonas ist seit gut 2 Jahren von seiner Ex-Partnerin Mona getrennt. Mhm. Und beide haben eben einen gemeinsamen Sohn, Emil. Und der ist 5. Mhm. Emil liebt vielleicht auch, aber lebt überwiegend bei seiner Mama. Hat aber regelmäßige Umgangstage mit Jonas. Also ein richtiges Umgangsmodell habe ich da nicht rausgelesen. Es waren irgendwie so einzelne Tage. Vielleicht ist das auch mit einem Thema irgendwie. Also ein klassisches Modell habe ich da nicht rausgelesen. So, Lea hat Emil erst sehr spät in Anführungsstrichen kennenlernen dürfen, weil Mona von Anfang an klar gesagt hat, dass sie keine neue Partnerin im Leben ihres Sohnes sehen möchte. Also das war wohl eine sehr klare, harte Grenze von Anfang an. Und Lea sagt selbst, naja, sie könnte das sogar verstehen. Sie hört übrigens unseren Podcast sehr gerne, hat sie gesagt, und hat schon sehr viel für sich mitnehmen können und versucht sehr viel mitzunehmen. Und hat eben gesagt, naja gut, ich verstehe das, wenn man sagt, hey, ne, es muss erstmal, die Beziehung muss erstmal fest sein und man legt das irgendwie fest auf ein halbes Jahr oder ein Jahr. Aber so diese harte Grenze, dass das nie stattfinden darf, fand sie schon schwierig, sage ich jetzt mal. Allerdings hat ihr Partner, nämlich Jonas, also ihr neuer Freund, diese Grenze akzeptiert. Und da hat sich schon wahrscheinlich zum ersten Mal eben Lea so ein bisschen außen vorgefühlt. Inzwischen, jetzt haben sie sich vor, ich glaube, knapp 2 Monaten kennengelernt. verstehen sich Lea und Emil tatsächlich gut. Sie war etwas überrascht, weil es wurde eben gesagt, hey, ja, eben Emil, der hat auch besondere Bedürfnisse, hat aber einen sehr fröhlichen, aufgeschlossenen jungen Menschen kennengelernt und war deswegen sehr überrascht. Aber jetzt kommen eben neue Fragen auf, denn auf einmal ist eben Emil auch mit in ihrem Leben drin. Also vorher hat sie nur erzählt bekommen. Und er erlebt eben Situationen, die stark gegen ihr Verständnis von Fürsorge, Entwicklung und Entziehung gehen. Vielleicht kann man das so als Überbegriff sagen. Sie hat zum Beispiel das Gefühl, dass Emil sehr stark geschützt wird und viele Dinge vermieden werden, die sie selbst als wichtige Entwicklungsschritte sehen würde. Etwa Selbstständigkeit fördern und behutsam Grenzen setzen oder Herausforderungen gemeinsam auszuhalten, statt sie sofort zu vermeiden. Vielleicht ein Beispiel stellvertretend dafür. Man merkt, ich versuche es so ein bisschen so einen Überbegriff dafür zu nehmen. Ich glaube, ein Thema, was ihr aufgefallen ist, eben, dass zum Beispiel, wenn er zum Zahnarzt muss und er Angst hat oder nicht mehr weitermachen wird, dann wird die Behandlung abgebrochen und sagt, man kann ihn ja nicht dazu zwingen. Genauso ist das Thema mit Getränken eben auch, es passt vielleicht ganz gut dazu, er trinkt am liebsten Säfte und Wasser wird dann gar nicht angeboten, weil es mag er halt nicht. Und dann denkt sie sich, ja, aber ne, also wo hört denn da eben oder wo fängt Beziehung an und in Beziehung sein? Auf jeden Fall sind das eben ihre Werte und wünscht sich natürlich jetzt irgendwie teilzuhaben, denn merkt eben auch, dass ihr Partner damit überfordert ist, beziehungsweise teilweise ihre Meinung auch teilt, aber sagt, naja, ist halt so. Und er meidet halt die Konflikte, auch mit Mona, also der Mutter, und will auf keinen Fall irgendwie da zwischen die Fronten geraten. Deswegen hält sich auch ein bisschen zurück und denkt sich, ja, was kann ich denn jetzt hier sagen? Weil sie weiß, naja, ich bin eben die Stiefmutter, ich habe keinen Erziehungsauftrag und trotzdem fällt ihr schwer, das anzuschauen, weil sie denkt, hey, es geht ja hier auch um Emil und denkt dann eben auch, okay, und du bist der Papa, also wenn du es anders siehst, warum machst du denn eben nicht mehr? So, also welchen Leidensdruck hat sie, bringt sie mit, sie sagt sich eben, okay, das, boah, das fällt mir echt schwer, also wenn ich jetzt hier mit in dieser Familie bin, welche Rolle spiele ich denn überhaupt, wenn ich gar nichts sagen kann, weil es passiert gar nichts? Also das heißt, ich rede und rede und er macht sowieso nichts anders. Okay, muss ich vielleicht akzeptieren, aber damit geht es Emil auch nicht gut. Ja, darf ich das überhaupt einbringen oder nicht? Und dann ist eben das nächste Thema, wo sie ein Stück weiter denkt. Okay, wir sind beide noch relativ jung. Eben wie gesagt, Lea ist 31, Jonas ist 34. Und sie haben schon darüber gesprochen, dass Lea bringt keine Kinder mit, dass Kinderwunsch bei ihr ein Thema ist und er ist auch nicht abgeneigt und kann sich das gut vorstellen und fragt sich natürlich, okay, jetzt sehe ich ihn ja, wie er als Vater ist und passt das denn überhaupt zusammen? Ja, wenn wir gemeinsam Kinder haben wollen und wir so unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung haben und wie wird das dann sein, wenn wir ein eigenes Kind haben und dann ein Halbbruder dabei ist, der aber gar keine Grenzen kennt und also wenn das so unterschiedlich ist, boah, das stelle ich mir schwierig vor. Und insofern sagt sie, ja, wie kann ich damit umgehen?
Ja, spannend. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema ist, was viele interessiert oder was ich auch hier in der Praxis häufig ja, zu hören bekomme oder auch so der Anlass, wer entscheidet eigentlich? Na, jetzt ist der Emil erst 5 Jahre alt, aber man kann sich vorstellen, also fallen mir direkt ganz viele Beispiele ein, wo dann die Kinder sagen, ach Papa, heute möchte ich eigentlich nur was mit dir machen. Kann die, in dem Fall jetzt Lea, kann die nicht einfach mal weggehen oder gar nicht kommen? Ja, und so die Kinder immer mehr in, ja, ich würde sagen, Not geraten, den Rahmen bestimmen zu müssen. Also vielleicht das schon mal so vorweg, wo ich glaube, was da die Gefahr ist für Emil.
Ja, soll ich da schon zu was sagen oder wolltest du erst mal loslegen?
Nein, ich war jetzt vielleicht schon mal so
Ja,
vorgegangen.
also ich meine, ich finde es, ja, es ist ja auch schön. Also ich würde auch ganz gerne dazu Stellung nehmen, weil ich habe es ja auch vorher kurz gesagt. Interessanterweise habe ich gerade einen Klienten, wo im Grunde, wo es eine ähnliche Situation ist, aber sich der Vater eben bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich komme mit der Situation so nicht klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gar keinen Einfluss aber darauf. Als Vater, das kommt ja auch noch mit dazu, ja, weil so standesgemäß eben, das kennen vielleicht einige Väter da draußen, die zuhören jetzt eben auch, ich würde gern mehr Einfluss haben, ja, ich habe es nicht gelernt, ich bin auch noch ein bisschen unsicher, denn das ist ja auch nach wie vor auch in 2026 was Neues, eben auch Einfluss haben zu wollen und zu dürfen gegenüber der Mutter womöglich irgendwie. Und was ganz häufig eben bei Trennungseltern vielleicht eben auch dann der Fall ist, eben, ja, jetzt, weißt du, jetzt mussten sie durch eine Trennung, und das ist ja so tragisch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, da können wir ihnen nicht noch mehr zumuten, sondern müssen praktisch den ganzen Weg, der jetzt kommt, so mit Watte auslegen und ihnen alles, sie dürfen halt alles haben, weil sonst es schwierig ist, ja, die armen Trennungskinder. Und vielleicht, und das ist unbewusst, ja, es ist gar nicht so, dass sie es bewusst machen, sondern
Naja,
irgendwie um ein
es
Schuldgefühl.
kann unbewusst sein, oftmals ist es aber sehr bewusst und wird auch noch gestützt durch die Argumentation der bedürfnisorientierten Erziehung, ne, die ja durchaus eine Berechtigung hat, aber da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu, was das eigentlich ist und wie sie auch falsch verstanden werden kann.
Ja, und es gibt noch eine ganz andere Perspektive. Ist natürlich, wenn du sagst, ja, es wird bewusst gemacht, denn das erleben oder hört und liest man irgendwie sehr viel natürlich auch Richtung Manipulation. Natürlich irgendwie versuchen, bewusst eine Konkurrenzsituation zu schaffen und da ist das bei mir und mehr Fernsehgucken bei mir und noch eine Konsole und das und jenes aus der Angst, sein Kind zu verlieren. Vielleicht kennen das auch einige da draußen. Und dann entsteht auch sowas irgendwie, wo das Kind entscheiden kann. Ist ja auch ganz schwer, dann zu sagen, ja, dann bleibe ich lieber bei Mama, weil oder bei Papa, weil da darf ich das und das. Aber eben, da gibt es wie immer im Leben ganz viele Perspektiven.
Genau. Aber wir machen das jetzt mal so, wie wir es immer machen. Wir gehen mal die Perspektiven durch und dann wird vielleicht auch klarer, welche Ansatzpunkte es vielleicht gibt. Ich kann gerne anfangen mit Lea, die ja auch geschrieben hat. Und ja. Also wenn ich mir das vorstelle, ich kenne Jonas jetzt seit einem Jahr oder wohne jetzt auch mit ihm und wir lieben uns. Es ist wunderbar. Er ist irgendwie der Mann, mit dem ich mir auch vorstellen kann, eigene Kinder zu bekommen. Und ich erlebe ihn als lebenslustigen, verantwortungsvollen Menschen, der die Dinge anpackt und mitten im Leben steht. Und er hat eine Ex-Frau, die meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen ängstlich ist, vielleicht aber auch nur besorgt um den Sohn, wie auch immer. Ich kenne sie noch nicht und respektiere total, dass sie da Sorge hat, wenn ich Emil kennenlerne. Und jetzt hat es aber tatsächlich vor 2 Monaten stattgefunden und entgegen meiner Erwartungen komme ich mit Emil wunderbar klar und es ist ein netter Kerl und es war irgendwie so überhaupt nicht schwierig und ich bin da total froh. Und das, was ich jetzt gleichzeitig feststelle, ist irgendwie, also, dass der Emil bestimmte Dinge mag oder nicht mag, dass er Angst hat, dass er was will und so weiter, so wie alle Kinder, da habe ich irgendwie gar nicht so ein bisschen, nicht so Probleme mit. Meiner Meinung nach dürfen Kinder alles wollen und haben Berechtigung für ihre Gefühle. Was ich befremdlich finde, ist das Verhalten meines Partners, der dann irgendwie komisch zurücktritt und Mona, also seiner Ex-Frau, die Bühne überlässt und die Bestimmung überlässt. Und das finde ich sehr befremdlich, weil dann werden auf einmal keine Zähne geputzt, weil Emil das nicht möchte. Oder er muss auch nicht den Joghurt aufessen, weil er dann einen neuen Joghurtbecher aufmachen möchte. Oder Wie auch immer, er darf einfach viel bestimmen. Und das kenne ich anders und halte es auch nicht für richtig. Und was ich irritierend finde, ist, dass mein Partner da so ja, einfach zurückgeht. Aus Angst vor Auseinandersetzungen mit seiner Ex oder aber auch aus Angst vor Auseinandersetzungen mit seinem Sohn oder vielleicht auch mir. Und ich finde das befremdlich und obwohl ich meinen Partner total liebe, bin ich jetzt irritiert und weiß nicht, ich wünsche, also es gibt nichts sehnlicher, als dass ich mir wünsche, mit ihm auch schwanger zu werden und wir Eltern werden und ich freue mich darauf, dass Emil dann der große Bruder sein könnte. Aber ich weiß gar nicht, wie sollen wir das denn machen, wenn dann unser Kind, wenn ich mich da durchsetzen kann, ich weiß ja nicht so genau, was er möchte. Er sagt dann immer, ja, genau, du hast recht. Aber ja, wenn unser Kind dann sowas nicht darf und sein Sohn aber alles, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann werde ich unsicher und jetzt haben wir uns auch schon ein paar Mal gestritten, weil ich zu viel anscheinend gesagt habe. Boah, ja. Und ich möchte natürlich auch nicht, ich habe ja schon eure, habe die Podcasts schon gehört und ich weiß, dass es sowas wie Mütterkonkurrenz gibt. Da möchte ich auf keinen Fall rein. Aber wie ich meine Haltung trotz, also ich habe die halt. Was soll ich denn machen? Wie ich damit umgehen soll, das finde ich echt schwer. Das kann ich total gut nachvollziehen und es macht einen so ohnmächtig oder auch ratlos und lässt, wenn ich da so reinspüre, lässt mich auf jeden Fall auch Respekt vor der gesamten Situation bekommen und Respekt im Sinne von Distanz. Ich gehe einen Schritt zurück und weiß nicht, wie ich mit diesem Familiensystem, was es ja schon gibt, in Zukunft umgehen soll.
Ja, ich merke gerade irgendwie, das darf auch, ich finde das total legitim und es darf auch so stehen bleiben, erstmal. Und ich finde es schön, dass sie sich an uns wendet. Ich meine, sie ist ja treue Hörerin anscheinend und sagt, ja, ich möchte da jetzt auch gerne mal so einen Impuls haben. Denn, aber wichtig ist vor allen Dingen erstmal zu sagen, ja, es ist, und ich glaube, das sagen wir auch immer wieder, sagen, ich brauche auch nicht sofort eine Lösung, sondern darf eben auch erstmal sortieren und den Zustand auch erstmal so wahrnehmen und sagen, ja, es ist nicht leicht und es ist nicht Kernfamilie, sondern es ist irgendwie anders. Und wie anders, da kann man eben erstmal auch ein bisschen sortieren und wer gehört zu wem und was darf ich und was nicht und was gehört zu mir von dem. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt der wesentliche Punkt. Weil darum geht es ja auch eben, wenn ich schon merke, ja, ich darf das ja nicht, ja, es ist nicht meine Erziehung sozusagen, aber es tut trotzdem so weh und also für alle Seiten irgendwie, ich kann ja, ich gucke so ein bisschen ja von außen drauf, vielleicht habe ich sogar mehr eben, auch wenn ich mit drin bin, eine andere Perspektive und ich würde so gerne helfen, ja? Mir geht es ja eben gar nicht darum, die doofe Neue zu sein, sondern eben zu merken, da ist ja ein Konflikt irgendwie auf allen Seiten. Ja, wenn ich schon höre, dass Mona das nicht möchte, dass Emil jemals eine neue Partnerin kennenlernt. Ja, das ist so, sie kennt, also sie hat ja nicht mal, sie hat nicht mal eben, kommt ja auch dazu, sie hat nicht mal zugesagt, mich kennenzulernen. Das habe ich ja angeboten und gesagt, hey, wir können uns auch erstmal gemeinsam kennen. Weißt du, mit wem du es zu tun hast?
Ja.
Ob das okay ist, da mache ich ein Angebot und ja, Angebote sind da oder Einladungen, um sie auch abzulehnen. Und das hat eben natürlich nichts, verstehe ich auch, es hat gar nichts mit mir zu tun. Aber dann merke ich schon so, oh, Mona hat da offensichtlich richtig Stress mit, ja. Und so, und Emil kann es ja auch nicht gut damit gehen und mein Partner auch nicht. Sonst gucke ich von außen da drauf und dann denke ich so, ja, wo bin ich denn jetzt reingeraten?
Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist sowas wie, boah Mensch, ich will doch alles Liebe und Gute für dieses auseinandergefallene System. Ja, also ich bin doch jetzt eine weitere Bezugsperson. Ich bin doch eine Bereicherung. Warum ne, damit ich da aber wirksam werden kann, muss ich natürlich die Hand gereicht bekommen und nicht rausgeschoben werden. Und das macht es natürlich schwer. Und ja, also ich meine, das ist eigentlich, wenn man das so fühlt oder wenn ich das so höre, hat Lea da die Ambivalenz sehr genau erfasst. Weil auf der einen Seite ist sie jetzt die Frau an der Seite des Vaters, was in der Regel ja die Mutter ist, ja, aber sie ist nicht die Mutter. Also dann sind wir wieder genau bei der Definition. Was ist man denn dann als Stiefmutter oder als Papas Freundin oder wie auch immer? Und das ist genau der Prozess, in den sie vielleicht für sich jetzt kommen muss. Und das eine klarere Haltung da. Also sie ist nicht, also was sie nicht ist, ist eine Erziehungsberechtigte. Ist sie nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht sagen dürfte, sollte, müsste, was sie betrifft und wo ihre Grenzen sind. Weil sie wohnt ja mit Jonas zusammen und wenn der Emil dann mit in ihrem Zuhause ist, dann sind sie ja sozusagen Mitbewohner und dann kann sie auch sagen, mal, ich mag nicht, wenn du hier nur Terz machst oder ins Badezimmer reinkommst, wenn ich da bin oder wie auch immer. Das darf man alles sagen. Es ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, ich habe keine Erziehungsberechtigung, ich kann auch nicht bestimmen, was Emil tut und macht und soll, aber ich darf meine Haltung ausdrücken. Die darf ich haben und es ist gut, wenn ich eine habe. Und dann kann ich auch da vielleicht sogar also meine Grenzen benennen, ich darf meine Werte formulieren, ich darf meinen Lebensraum gestalten, ja, und ich darf auch sagen, was mich irritiert. Und was dabei vielleicht manchmal hilft, ist, ich darf sogar sagen, was ich als Mutter tun würde. Und dabei ist jetzt der Konjunktiv extrem wichtig. Das ist eine tolle Einrichtung in der deutschen Sprache. Wenn ich Kanzlerin von Deutschland wäre, würde ich das und das machen. Das darf ich sagen, ohne dass das ein Anrecht hat auf Umsetzung in die Realität. Aber was ich dadurch deutlich mache, ist meine Haltung.
Ja, und jetzt kommt eben die Dynamik und dann kommen wir vielleicht auch gleich zu Jonas, denn was Lea nach einem Jahr sicherlich auch spürt, weil man hört das ja aus der Einleitung eben auch raus, ist, dass Jonas Angst vor Konflikten hat, vor Auseinandersetzung. Und dann ist natürlich so, dass er jetzt mit Lea jemanden an der Seite hat, ob das mit Mona auch so war, wahrscheinlich die eben genau das Gegenstück dazu ist und sagt, hey, ich möchte Dinge ansprechen. Ja, lass uns drüber sprechen, lass uns gestalten, lass uns was Neues machen. Und ich nehme dich gerne an die Hand und wundert sich dann aber, dass Jonas irgendwie vielleicht gar nicht so gut in der Lage ist, diesen Weg mit ihr zu gehen. Denn was du sagst, das stimme ich total zu. Lass uns doch drüber reden, ja. Ich bin, auch wenn es mir fällt es schwer, das zu sehen. Und ich merke, es ist auch enorm schwer, dich darauf anzusprechen, weil ich setze dich damit unter Druck. Weil, nicht weil ich es mache, sondern weil du den Druck spürst, weil du spürst den Druck von Mona. Und jetzt spürst du eben auch meinen Druck. Und ich will nicht, dass du von mir unter Druck gesetzt wirst. Mhm. Also lass ich es lieber. So irgendwie. Genauso, wenn ich jetzt sage, hey, lass uns darüber sprechen, wie wir die Zukunft gestalten. Ja, du bist noch so gefangen in dem alten System und ich sehe das, dann kann ich mit dir gar nicht gestalten, habe ich das Gefühl, denn du gar nicht bereit dazu bist. Und das macht mich wieder unsicher, was unsere Beziehung angeht. Und das ist jetzt eben, finde ich, ja ganz spannend, weil das ist da, wo eben Lea ja hinschauen darf, anstatt jetzt eben wieder wahrscheinlich auch dann alte Themen eben, okay, wenn ich sage, was ich möchte, komme ich nicht weiter. Und muss mich eben zurücknehmen, muss mich anpassen. Und jetzt merke ich eben, das will ich gar nicht. Ich möchte mich nicht anpassen, sondern ich möchte offen gestalten. Ich bin hier mit viel Liebe reingegangen und bin für alles bereit, außer für die Tatsache, wahrscheinlich ist das so ein Lebensthema eben, einfach runterzuschlucken, anzupassen und von außen zuzugucken und nicht dazuzugehören.
Vielleicht machen wir aber erstmal weiter und nehmen Jonas dazu. Dabei hast du ja schon ziemlich jetzt auch, also
Ja.
ich glaube, du hast dich da schon so ein bisschen reingefühlt und es kam zumindest so rüber, dass du schon Verständnis hast für Jonas Problematik.
Ja, auf jeden Fall. Denn es ist so, dass ich als Jonas mich genau aus diesen Gründen vielleicht eben auch getrennt habe von Mona. Ich meine, wir haben uns getrennt, da war Emil 3. Und ich habe irgendwie gemerkt, ja, dieses Thema eben Kind und dieses Thema, wer bin ich jetzt eben in dieser Beziehung und wie kann ich eben gestalten, dass mir das irgendwie zu wenig war. Ob das der Trennungsgrund oder Anlass war, also auf jeden Fall war es nicht Lea, aber ich wollte es irgendwie anders machen. Ja? Ich wollte auch meine Vaterrolle irgendwie anders leben und ja, und möchte für Emil da sein. Das ist mir wichtig und merke aber, okay, ich habe mich jetzt zwar von Mona getrennt und dachte, jetzt kann ich eben so auch Papa sein mit Emil, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Aber ich komme da irgendwie überhaupt gar nicht drin vor, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich darf gar nichts mitentscheiden, weil ich weiß ja heutzutage, und so sagt mir das auch Mona, die kennt sich natürlich viel besser aus, was Kindeserziehung angeht. Ich weiß nur, ich will das nicht so, wie meine Eltern es gemacht haben oder ihre, so wie früher, sondern Emil steht im Mittelpunkt. Ja, ich bin ein moderner Papa. Also machen wir die Dinge eben, dass es für Emil gut wird. Und ja, und jetzt bin ich aber echt überfordert damit, weil ja, wir wollen ihn nicht anschreien und natürlich auch nicht schlagen oder ihn zwingen und all diese Dinge. Sondern er soll das irgendwie frei sein und das klappt aber irgendwie alles gar nicht. Und ich weiß da auch nicht wirklich weiter. Und jetzt kommt Lea mit in mein Leben und denkt so: Oh, was für eine tolle Frau, mit so viel Energie und es macht mir richtig Freude mit ihr zusammen. Ich genieße die Paarbeziehung total. Deswegen ist es für mich auch überhaupt kein Problem, dass sie einfach mit zu mir zieht und weil ich glaube, wir können zusammen die Welt erobern. Und spüre eben auch, wie stark sie ist und mich eben irgendwie vielleicht auch ein Stück weit unterstützen kann. Und jetzt kommt aber Mona und sagt, hä, ich will überhaupt nicht, dass die eine Rolle spielt. Denke ich, ja, Mist. Da komme ich jetzt eigentlich auch nicht weiter, aber ich muss ja das machen, weil Mona, wenn Mona das will und sie sagt, das ist das Beste für Emil, ja, dann wird es ja wohl so sein. Dann muss Lea die Pille eben schlucken. Und ich meine, gut, auf der anderen Seite, Lea und ich, wir können ja trotzdem glücklich sein und auch selber eben Kinder haben. Das kann ich mir gut vorstellen, weil mit Lea ist es ja auch ganz anders als mit Mona. Das kann ganz großartig werden und wir können das so machen. Da kann ich vielleicht der Papa sein, den ich mir auch wünsche zu sein. Und weil sie hat irgendwie auch andere Werte, die ich merke, die tun mir auch gut. Ja, und das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen altes Ich, aber auch irgendwie so eine Mischung aus beiden. Aber gleichzeitig merke ich, jetzt kommt sie und sagt, hey, mach das doch anders mit Emi, mach das doch so, mach jenes. Und sie sagt, sie meint es gut, aber irgendwie setzt mich das zusätzlich unter Druck. Gell? Irgendwie kann ich leider nicht aus meiner Haut. Ich spüre einfach, dass das wie eine Kritik ist an mir, an mich, an meine Vaterrolle. Ja, Mona sagt, ich mach's nicht richtig. Lea sagt jetzt irgendwie auch, ich mach nichts richtig. Und ich weiß, sie meint es nicht so. Und trotzdem bleibt irgendwie das Gefühl, ich mach's nicht richtig. Keine Ahnung. Ich bin nicht gut genug in dem, was ich mache. Ich will's anders machen. Ich komme da nicht raus. Ich sitze da jetzt genau zwischen. Und so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, sondern ich wollte es irgendwie anders haben. Und jetzt merke ich eben, aber das Beste ist, und da kommt wieder bei mir so ein altes Thema hoch. Und wahrscheinlich bin ich nicht sehr reflektiert, was das angeht. Aber so ein Thema irgendwie, wenn es schwierig wird, dann ziehe ich mich lieber zurück, bin still, passe mich an, versuche mich allen Seiten anzupassen, um ja nicht anzuecken oder die, ja, am Ende nennt man das eben die Verbindung oder die Bindung zu verlieren. Denn wenn ich jetzt sagen würde zu Lea, Ey, komm, weißt du, ich habe es eh schwer genug, halte ich da raus, nur ein bisschen netter. Dann hat sie nachher keinen Bock mehr auf mich. Wenn ich Mona klare Kante zeige, dann nimmt sie mir womöglich nachher noch meinen Sohn weg. Also mache ich lieber nichts, halte es aus und irgendwie ist das wahrscheinlich etwas, was ich auch schon lange kenne, das Aushalten und irgendwie ja, stecke ich da jetzt drin und hoffe irgendwie auf ein Wunder.
Ja, ich meine, das Dilemma wurde jetzt in deiner Beschreibung total deutlich, finde ich. Und ich will das jetzt mal so ein bisschen auch, also es ist ja schon Wahnsinn, wie Jonas sein ganzes Leben lang quasi immer sich orientiert hat an den Standpunkten, also entweder von Mona. Und, das ist jetzt eine Hypothese, eine Vermutung, vielleicht auch an dem Standpunkt seiner Mutter oder anderen wichtigen Frauen in seinem Leben. Und da immer es geschafft hat, das so zu machen, also die Frauen zufriedenzustellen und sein eigenes Leben zu entwickeln. Und in diese Reihe kommt jetzt Lea auch. Die Inhalte, die sind jetzt unterschiedlich, aber es ist wieder eine Frau, die weiß, was für sie richtig ist und für die Kinder. Und er muss sich jetzt anpassen. Und das wird natürlich, je mehr Frauen oder jetzt, wenn man eine Ex-Frau und eine neue Partnerin hat, dann kann es auch sein, dass sich das widerspricht, die Inhalte. Und dann ist man genau in dieser Klemme, die du jetzt sehr schön beschrieben hast. Jetzt nur mal vielleicht vorab, der einzige Weg, glaube ich, der da rausführt, ist eine eigene Position. Ja, also ansonsten macht man immer einen Schlängerkurs, mal da, sich anpassen und so durchlavieren. Das wiederum ist beruflich bei ganz vielen Männern, muss ich mal wirklich hier auch sagen, ein Können, ein absolutes Können und hilft beruflich zu großen Erfolgen. Ja, aber in Liebesbeziehungen, so meine Erfahrung, führt das ganz häufig in die Sackgasse. Ja, weil das irgendwann nicht mehr geht, weil man gerade, also dann ist es nicht nur es ist ja nicht die Ex-Frau, wo die Liebe ja schwindet oder weg ist, aber die ist ja immer noch dabei, weil es um die Kinder geht oder hier um Emil. Und da zu entscheiden, wer ist mir jetzt wichtiger, Emil oder Lea, das ist ja nicht möglich. Also sind das wirklich konkurrierende Liebessysteme, die jetzt hier vielleicht Jonas auch wirklich ja, das Leben echt schwer machen, unlösbar. Ja, wenn man da nicht sich selbst zur Hilfe holt und sagt, okay, als allererstes will ich mein Leben auch genießen, liebevoll, lustvoll leben und dafür steht an allererster Stelle, stehe ich und meine Haltung. Und das wäre jetzt genau der Hinweis für Jonas, was ist denn für ihn richtig und stimmig? Und dann, so wie du das eben auch erzählt hast, ist es ja so, Lea ist die Frau, mit der ich jetzt zusammenleben möchte. Also wäre das Paar, was ja auch die Auftankstation oder die Energiequelle Nummer eins ist, auch für Emil. Ja, das wäre jetzt an erster Stelle und da müsste man mal gucken. Und das sehe ich auch als Chance für die beiden an, zu überlegen, okay, wie gehen wir denn jetzt, was sind denn unsere Werte, wie wollen wir denn in Beziehungen gehen und was ist für uns da wichtig, was sind verhandelbare Bereiche, was bedeutet Fürsorge und vor allen Dingen, was ist eigentlich mit Verantwortung, was gehört dazu? Habe ich nicht für mein Kind Verantwortung, dass es zum Arzt geht und geimpft wird und so weiter, auch wenn es Angst vor Spritzen hat? Ja, oder will ich, dass es in den Kindergarten geht, auch wenn die Eingewöhnung vielleicht schwierig sein könnte? Ja, aber dann gilt es genau dafür, die Verantwortung zu tragen. Okay, mein liebes Kind, ich baue dir einen Rahmen, wo es dir möglich ist, in dieses, was nun mal notwendig ist oder ich für richtig halte, hineinzugehen. Und du darfst Angst haben, du darfst Wut haben, du darfst es schwierig finden. Das ist alles in Ordnung, weil da kommt ja was Neues auf dich zu. Und es ist natürlich kein angenehmer Platz, oder Situation, eine Spritze zu kriegen oder wie auch immer. Und ich halte deine Hand, ich führe dich, ich begleite dich. Das wäre meiner Meinung nach Verantwortung.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst und auch, also mir fehlen die Worte sozusagen. Nein, es ist wirklich voll auf den Punkt und passt, glaube ich, auch nochmal in die Situation mit Jonas. Ich schaue auch immer, warum kommen wir in so eine Situation rein? Ja, also jeder hat ja eine Aufgabe und wenn du die Aufgabe nicht erkennst so im Leben, dann kriegst du sie eben nochmal in größer. Irgendwann, weißt du, wenn wir sprechen von dem Lattenzaun, irgendwann kriegst du halt einen ganzen Zaun. Ja, also nicht nur eine Latte, sondern einen ganzen Zaun, bis du endlich verstehst, was zu tun ist. Und auch da ist es aber so, dass wir uns dann da durchlavieren wollen, wie du eben gesagt hast. Ja, also praktisch, wenn wir jetzt nochmal auf Jonas schauen, ja, wo er eben sich nicht traut, jetzt Verantwortung für sich zu übernehmen und für sich, also seine Haltung, dass er es vielleicht anders sieht. Ja, auch wenn es. Und es geht ja gar nicht darum, dass irgendeiner besser ist, sondern dass er eine Haltung hat dazu. Und irgendwie spürt ja, ich will es einfach anders. Ja, und da kann nicht einfach irgendeiner sagen, das machen wir jetzt anders, sondern darüber sich auseinanderzusetzen. Und ja, wahrscheinlich wurde er früher eben dann klein gemacht. Du hast keine Ahnung, wie auch immer. Und okay, dann habe ich eben keine Ahnung, dann bin ich lieber still. So. Und jetzt eben aber zu sagen, doch, du darfst, weil das deine Verantwortung ist, denn Mona lebt hier mit Emil und du bist eben Vater und hast eine Verantwortung und darfst sie eben auch ausleben und Emil braucht das. Und ich sage immer wieder so, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig und vielleicht leicht manipulativ, das sage ich aber mal vorher, wenn ich es meinen Kunden sage, ist eben so, wenn du es nicht für dich tun kannst, dann tu es für die Entwicklung deines eigenen Kindes. Weil wir tun uns ja selber so schwer damit, uns nach vorne zu stellen. Wir wünschen uns das aber für unsere Kinder. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Kinder uns nachahmen. Sie machen nicht das, was wir ihnen sagen, sondern was wir ihnen vorleben. Und wenn Jonas ihm vorlebt, weißt du, mach dich klein, du darfst keine eigene Haltung haben, auch nicht so als Mann, sondern du musst irgendwie funktionieren. Und das ist nicht böse gemeint, das gilt für alle Menschen da draußen. Ist so, dann lernt er das. Ja, dass das der bessere Weg ist, anstatt zu sagen, hey, lass uns offen darüber sprechen. Und Jonas wird das nicht innerhalb von kürzester Zeit schaffen, aber eben sagen, hey, okay, jetzt geht es eben Richtung Lea und Jonas, weil Lea hat uns ja geschrieben und sagen so, Jonas einzuladen, also was kann ich eben tun? Ja, deswegen, wenn sie weiß oder wenn das die Vermutung richtig ist, dass da irgendwie eine Angst ist vor dem Konflikt, dass sie ihn eben dazu einlädt und sie eben gemeinsam Dinge besprechen können, auch wenn er sich vielleicht davor wehrt und Angst hat, seine Meinung zu sagen, aber einfach offen zu fragen. Und natürlich, und das ist immer die Hauptsache, weil das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Jetzt geht es natürlich los, wenn Jonas sagt, ja, aber ich sehe das so und so und das Lea aus irgendeinem Grund triggert oder sie merkt, aber das finde ich aber nicht gut, nicht sofort drauf zu hauen und Jonas klein zu machen, weil das ist etwas, was er schon kennt, sondern bewusst zuzuhören und sagen, oh, das ist eine interessante Position. Also, dass Jonas sich sicher fühlt in diesem Rahmen, dass sie eben gemeinsam gestalten können. Wie du eben gesagt
Genau.
hast, sie dürfen gemeinsam diesen neuen Beziehungsraum gestalten. Und dann werden sie vielleicht auch merken, oh, das, weißt du, jetzt gehen wir in Führung für etwas Neues, auch wenn es um unsere eigenen Kinder geht. Und das kann interessant werden, weil dann spüren wir eben ja auch die Verbindung, weil ja, wir müssen nicht in allem gleich sein. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Beziehung heißt nicht Symbiose, sondern wir sind zwei einzelne Menschen. Und wo ist die Verbindung? Welchen Raum schaffen wir hier? Und die Verbindung wird allein dadurch auch geschaffen. Und das ist eben das Schöne, indem wir uns sicher fühlen in diesem Raum, indem wir uns auseinandersetzen und sicher da sind. Und ich weiß, vor allen Dingen gilt das jetzt hier für Jonas auch, eben, ich fühle mich sicher, ich darf sagen, was ich möchte. Und Lea fühlt gleichzeitig, was auch ganz häufig die Dynamik ist, er hält diesen Raum mit, diesen emotionalen Raum. Denn wenn er mich abblockt, wenn er sagt, sprechen wir nicht drüber oder all dieses, dann fühle ich mich nicht gesehen und nicht wertgeschätzt in der Beziehung.
Ja, finde ich genau. Also ich würde es auch so formulieren, dass das jetzt eigentlich eine Chance ist, also vor allen Dingen für Lea. Sie sieht jetzt Jonas als Vater und kann jetzt sozusagen mit ihm in Prozess gehen. Wie würde es denn sein, wenn wir jetzt schwanger werden? Wären wir konsequenter mit unserem Kind, mit den eigenen Kindern? Oder wären wir, wie fühlt es sich, würde es sich für mich anfühlen als Mitmutter sozusagen, mit dir als Vater? Ja, oder was sind denn unsere unterschiedlichen Erziehungsstandpunkte? Gibt es sowas wie eine gemeinsame Erziehungssatzung? Ja, also es gibt ja auch so eine Beziehungssatzung, die ich jedem Paar empfehle, die ich auch in meinem Patchwork-Paar-Buch angedeutet oder ausgeschrieben habe, dass man sich da Gedanken drüber machen will. Wie ist es mit welchen Rahmen, welche Sicherheit brauchen wir? Wir braucht jeder für sich und können wir uns geben? Also wie ist das mit welche Grenzen haben wir in Bezug auf Treue oder ich weiß nicht, wie ist es mit der Religion, wie ist es mit Hobbys, wie ist es mit der Familie, die noch dazu kommt, wie auch immer. Ja? Also damit meine ich jetzt nicht nur die Patchwork-Familie, sondern auch die eigene Herkunftsfamilie. Wie stehst du zu deinen Geschwistern? Keine Ahnung was. All das gehört dazu. Und daraus kann man dabei kommt es nicht darauf an, dass man die gleiche Herkunft, die gleichen Standpunkte hat, sondern so wie du sagst, es kommt darauf an, dass in dieser Beziehung Platz ist für beide Standpunkte und man ein Miteinander findet, weil genau das ist die Bindungsfähigkeit. Ein Miteinander findet in seiner Unterschiedlichkeit einen klaren Weg gemeinsam zu beschreiten, ja, und da die Kinder mitzunehmen. Das ist Da entscheidet sich meiner Meinung nach die Bindungstauglichkeit.
Und das darf auch bei allen ein Prozess sein, denn wir bringen alle unseren Beziehungsrucksack mit. Und wenn wir das erkennen, ist das schon mal was ganz Großartiges. Sagen so, oh wow, ich bin konfliktscheu. Und was brauche ich denn jetzt eben, damit wir das eben gestalten können, aus Jonas Sicht und aus Leas eben auch genauso. Ich möchte gestalten, ich möchte gesehen werden, ich möchte, weißt du, emotional sein können und nicht nur immer hören, ja und arm, ja, mache ich und dann das, wie das so abprallt, sondern dann fühle ich mich da nicht wohl. So, und was brauche ich also? Ich brauche diesen Raum. Und ich weiß aber, ich brauche den Raum, aber du hast Angst vor diesem Raum. Ja, du machst die Tür nur einen Spalt auf, weil du eben denkst, da kommt ein Donnerwetter auf dich zu, weil, oder du wirst jedes Mal platt gemacht. So, wenn wir das sehen, dann was können wir eben tun, damit wir uns beide da sicher fühlen, dass ich dich nicht überroll mit Emotionen und du eben das Gefühl hast, da sicher zu sein. Mhm. Und das ist erstmal so eine Basis, sagen so, ja, das stimmt. Okay, dann lass uns mal drüber sprechen, weil das ist doch das Schöne dann, wenn wir merken, wir können offen und frei miteinander sein, wie du eben gesagt hast, ja, wir können natürlich inhaltlich über Themen sprechen. Die Frage ist ja vielmehr, wie gehen wir in Konflikten um? Was passiert, wenn ich spüre, zu eng, zu nah, ich werde wütend, ja, darf ich das? Und dann geht es eben so, und dann kommen ja die Schutzmechanismen zum Tragen. Dann verhalte ich mich, ich flüchte oder was auch immer, ich mache mich klein. Und spreche es nicht aus, na gut, einmal ist okay, zweites Mal auch. Und dann fängt man an, irgendwie, dann wird's schwierig. Und wenn man das aussprechen darf, also übt, das auszusprechen, ist das großartig. Und ich glaube, das ist für die jetzt in dieser jungen Beziehung, wäre es, glaube ich, ganz großartig, wo sie eben auch prüfen können, passt das? Neben, das hört sich immer alles so einfach an, wenn wir das sagen, neben natürlich, dass der Alltag ja auch da ist, beide im Job stehen und dann Emil kommt und dann Mona ja auch noch eine Rolle spielt, denn das ist ja auch ein Konflikt, den Jonas wahrscheinlich spürt. Hurra, bisher hat er mal Ja und Arm gesagt. Das heißt, für Mona ist ja nun völlig klar, wenn Jonas jetzt auf einmal Ansprüche stellt oder sagt, hey, das ist übrigens meine Idee, wird Mona natürlich sofort denken, nee, das ist Leas Idee. Ja, so, und die Dynamik ist natürlich auch da, aber das kann man sich dann angucken. Ich glaube, das Wesentliche ist ja, das, was wir auch immer sagen, hey, wir konzentrieren uns auf das Neue. Ja, das andere darf auch Raum haben, aber damit sie sich beide sicher und gut fühlen, ist ja eben, und jetzt geht es ja hier um Lea, ist eben, wir gestalten unseres. Wenn Lea immer im alten System mit rummengt und versucht das, ja ganz häufig passiert, versuch das gut zu machen, weil dann hat Jonas ja wieder mehr Raum für mich. Die Rechnung geht nicht auf, sondern die beiden konzentrieren sich auf sich. Jonas übernimmt Verantwortung für das, was er trägt. Und dann wird das womöglich.
Jetzt hast du noch, also das finde ich genau richtig. Also es gibt eine Baustelle, die Jonas da zu klären hat mit Mona. Es gibt diese paar Klärungsfragen, ja, auch in Zukunft, wie ist das mit eigenen Kindern? Es gibt natürlich die Frage, wie dürfen wir, welche Sicherheit haben wir da, unsere Haltung auszudrücken? Und jetzt will ich vielleicht nur noch ganz kurz mal zumindest die mit benennen. Es gibt natürlich auch noch die Erziehungsrichtung. Also was ich anfangs gesagt habe, das hört sich so ein bisschen für mich an, was ich häufig in der Praxis auch erlebe, nach bedürfnisorientierter Erziehung. Und da empfehle ich jetzt besonders Jonas, vielleicht auch nochmal die Lektüre von Jesper Juhl, Remi Lago oder Gerald Hüther, ne, die diesen Begriff ja auch geprägt haben. Und da würde ich gerne nochmal als bedürfnisorientierte Erziehung, darum, es geht natürlich immer um um die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Es spielen aber nicht nur die Bedürfnisse der Kinder eine Rolle. Und da werden auch meiner Meinung nach immer ein paar Begrifflichkeiten vertauscht. Also Bedürfnisse sind nicht gleich Wünsche. Ja, also ein Satz von Jesper Juhl ist, nicht alles, was ein Kind sich wünscht, braucht es auch. Ja? Oder wenn Emil zum Beispiel Angst hat vorm Arzt, dann ist wirklich richtig wichtig zu verstehen, dass das keine Entscheidungskompetenz ist, ja, sondern ein Gefühl, wo er natürlich alles Recht der Welt hat, aufgefangen zu werden und begleitet zu werden. Aber es ist nicht, wie gesagt, es sind keine Kompetenzen, wo man etwas bestimmen kann. Und das da vielleicht auch nochmal genau zu gucken, was ist mit Emil, weil ich würde mal vermuten, dass wenn diese bedürfnisorientierte Erziehung so verstanden wird, nach dem Motto, wir überlassen Emil, wir gucken, wie es ihm geht und machen alles, was er so will, ja, dann ist das, ne, dann richtet man sich sehr nach seinen Wünschen oder seiner Angst und das wiederum erzeugt bei Emil einen Zustand der Unsicherheit, wo er aber merkt, Mama und Papa, die fangen mich nicht auf. Also das muss ich jetzt alleine tun. Und das kann ziemlich viel Druck erzeugen. Und es würde mich nicht wundern, also es passiert tatsächlich häufig, dass solche Kinder dann auch Schwierigkeiten bekommen, oftmals kommen sie dann wieder in die Situation und nässen wieder ein oder so weiter, weil der Druck zu groß ist. Ja, weil er das nicht halten kann, weil er mit 5 Jahren noch viel zu klein ist, solche Entscheidungen zu treffen. Er kann entscheiden, ob er den Kirschjoghurt oder den Erdbeerjoghurt isst. Ja, solche in diesem Rahmen, aber diese Rahmen müssen von den Eltern vorgegeben werden. Und ich vermute mal, dass ich da jetzt Lea aus dem Herzen spreche. Und vielleicht ist das aber auch ein Impuls nochmal für Jonas, sich da einfach kundig zu machen. Weil auch Erwachsene haben noch diese Bedürfnisse nach Respekt, nach Struktur, nach Gesundheit, nach Führungskompetenz, ne, und so weiter.
Mhm. Ja. Das lohnt sich, glaube ich, für alle, auch immer wieder mal hinzuschauen, weil der Wunsch nach mehr Liebe und gesehen werden, das ist, glaube ich, das, wo die Vermischung ist, ne? Dazu sagen so, wir möchten weicher sein, wir möchten nicht die Härte an den Tag legen wie unsere Eltern, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern eben, wie du schön gesagt hast, es ist den Rahmen, es ist Führung und was wir eben auch nicht gelernt haben ganz häufig ist eben, weil wir es unterdrücken sollten, früher viele von uns, ist eben Gefühle zu begleiten oder Emotionen. Angst, also wir dürfen sie ja sehen in ihrer Angst und sie nicht klein machen. Wir begleiten es. Also wir finden heraus, weil dass ein Kind zum Zahnarzt geht, zum Beispiel, um das nochmal aufzunehmen, ist unerlässlich. Punkt. So, und das ist nicht diskutabel, genauso wie, und das kennen vielleicht einige mit Teenie-Kindern eben auch, und das haben wir immer mehr, ist eben dieses Thema mit Schulverweigerung, Angst vor der Schule. Das ist auch so, in unserem Land herrscht eine Schulpflicht. Sondern kann jeder natürlich anders mit umgehen, aber im Grunde ist es so, unsere Kinder dürfen und müssen zur Schule gehen. Wenn sie Probleme haben, dorthin zu gehen, dann können wir nach Lösungen suchen. Aber die erste Lösung ist irgendwie, was können wir für dich tun, um dich wieder zur Schule zu bringen? Oder einen anderen Bildungsweg zu gehen. Aber die Optionen aufzeigen, oder da kann man drüber nachdenken, aber es ist keine Option zu sagen, wenn du es nicht schaffst, gehst du eben nicht hin für ewige
Genau.
Zeiten. Und ich glaube, das ist so, ne, um das zu verstehen, wo ist die, wie du schön gesagt hast, und das ist natürlich altersabhängig, eben zu schauen, wo, welche Kompetenzen haben die Kinder. Und das ist nicht ganz leicht. Und das muss auch niemand hundertprozentig hinbekommen. Aber ein Indikator ist ja für die beiden jetzt zum Beispiel hier als Eltern, nicht weil sie falsch sind, sondern sie wollen ja Dinge unbedingt richtig machen, aber eben zu merken, ja, aber geht's Emil damit gut? Und wir merken, eigentlich nicht so, dann dürfen wir das Ganze vielleicht ein bisschen hinterfragen und in irgendeiner Form Unterstützung holen.
Ja, also da
Ja,
könnte man noch ganz viel zu
ja.
sagen, aber ich glaube, es ist erstmal, vielleicht müssen wir da mal einen eigenen Podcast von machen zu bedürfnisorientierter Erziehung. Aber vielleicht erstmal so, vielleicht, wenn euch das interessiert, ihr Lieben da draußen, dann schickt uns gerne dazu Fragen, eure Fälle, dann nehmen wir das gerne nochmal auf.
Ja, ist auch ein ganz guter Impuls. Also alles Gute für euch, alles Gute für dich, Lea, und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir. Alles Gute.
Ciao.
Ciao.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post@oliver-panzau.com und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.